Vielen Dank an Antje Ehmann und die Veranstalter, dass auch ich an dieser Konferenz teilnehmen kann. Es war mir von der ersten Sekunde an, als ich diese Einladung bekam, vollkommen klar, dass ich sehr gerne hier dabei sein möchte. Obwohl ich so wenig eigentlich von Film verstehe, aber ein bisschen vielleicht doch von Gesten und Händen und Dingen. Hände und Gesten sind zusammen mit Werkzeugen in sehr vielen Einstellungen zur Arbeit des Farrocki-Ehmannschen Projektes zu sehen. Ich würde in Bezug auf das Projekt insgesamt aber anstatt von Werkzeugen viel lieber von Objekten oder noch offener von Dingen reden, da mir in der Begriffstrias, die unser Panel betitelt, der Werkzeugbegriff am problematischsten zu sein scheint. Wir sehen ein sehr weites Spektrum von Objekten, mit denen Hände zu tun haben und die in Gesten verwickelt sind, aber es reicht schon, den eben nochmal gezeigten Subway-Film sich anzuschauen, um zu verstehen, dass dieser Röntgenscanner sehr viel mehr ist und anderes ist als bloß ein Werkzeug. Wir machen in der Medientheorie sehr gerne und es ist uns eigentlich mal sehr wichtig, den Unterschied zwischen Werkzeugen und Medien zu machen. Einen Unterschied, den leider Gottes zum Beispiel Architekten einfach nicht begreifen wollen, wenn sie immer von ihren Werkzeugen des Entwerfens reden, obwohl sie mit hochkomplizierten CAD-Programmen zu tun haben. Worin Gesten die Hände von menschlichen Akteuren verwickeln, das sind eben sehr unterschiedliche Artefakte und gerade diese Verschiedenheit, die von roh geformtem Material wie etwa verbogenen Eisenbetonstangen bis hin zu den angesprochenen Scannern reicht, dokumentiert in einer Einstellung zur Arbeit ja gerade das Schicksal der Arbeit und die Umkodierung der Gesten. Sie lassen erkennen, wie Arbeit in vielen Tätigkeiten nicht mehr Gesten erfordert. Die Operationen der Anwendung und Transformationen von Kraft sind, sondern die Kontroll- oder Signaloperationen ausführen. Das schließt direkt an Wolfgang Beilenhoffs mit Grimma gemachte Unterscheidung zwischen Gesten der Handlung und Gesten der Kommunikation an. Und das scheint mir bei vielen auch der Filme, die wir hier ausgewählt oder zur Auswahl bekommen haben, interessant, dass diese Unterscheidung manchmal auch gar nicht so klar sein muss. So etwa eben in Subway, was wir gerade gesehen haben, wo die Hand eben nicht sich klar entscheiden kann oder jedenfalls für unser Auge ist es nicht klar, ob die Hand sich klar entscheidet, möchte sie sozusagen handeln oder möchte sie eher kommunizieren. Sie bearbeitet kein Werkstück oder verrichtet Arbeit. Sie portioniert oder versucht zumindest den Strom der Menschen, die in die U-Bahn wollen, in individuelle Einheiten, ob sie nun ihre Taschen in den Scanner legen oder eben nicht. Die Hand funktioniert als ein optisches Signal und zugleich als eine mechanische Bremse und Steuerung. Die Hand ist hier sowohl Agent des Scanners und Agent des Sicherheitsdispositivs. Im weitesten Sinne lehrt uns das auch etwas darüber, wie die Hand Teil von Machtdispositiven ist und über deren Veränderung. Mit Michel Foucault könnten wir sagen, das Urbane so wie es hier uns erscheint, bestimmt sich nicht mehr wie noch bis ins 18. Jahrhundert über Mauern, die eine Dichotomie zwischen innen und außen der Stadt herstellen, sondern über die Kontrolle der Zirkulation. Und insofern ist Gefahr auch nicht mehr das, was von draußen eindringt, sondern die Gefahr kommt von innen, die Gefahr ist der Bevölkerung inhärent. Denken wir zum Beispiel an das klassische literarische Werk zu diesem Zusammenhang, Edgar Allan Poes Man of the Crowd. Das gefährliche Individuum ist in der Moderne merkmallos. Woran soll man es erkennen? In diesem Zusammenhang ist genau der Zusammenhang zwischen Hand und Tür bedeutsam. Tür meine ich damit in unseren modernen Sicherheits- und Kontrolldispositiven, einem dieser modernen Sicherheits- und Kontrolldispositiven angemessenen, sehr weiten Sinn. Also Tür sowohl als die klassische Tür, aber eben halt Tür auch im Sinne der Kontrollschranke oder des Absperrgitters. Die Tür hier in Subway ist nicht mehr nomothetisch, sie ist keine symbolische Maschine mehr im Sinne der Ethnologie, dass sich in ihr wie in jeder Schwelle ein Gesetz ausspricht. Die Tür ist eine bio- und sicherheitspolitische Maschine geworden. Am Flughafen Narita von Tokio etwa wird die Temperatur der einzelnen Passagiere, die durch eine Temperaturschleuse gehen müssen, in Sekundenbruchteilen gemessen. Wer Grippe hat, fällt auf und wird aussortiert. Bedeutsam wird die Unterscheidung zwischen solchen Operationen, in denen die Tätigkeit der Hand mit der Tätigkeit des Gesichtes verknüpft ist, und solchen, in denen die Tätigkeit der Hand ohne eine Beteiligung des Gesichtes in bilateraler oder unilateraler Weise abläuft. Das schreibt Leroy Gourand in seinem umfangreichen Werk Hand und Wort zur Analyse der technischen Geste. Tätigkeit des Gesichtes, das heißt in evolutionsbiologischer Hinsicht, bei vielen Tieren, die sich aufrichten können, erst einmal die Verknüpfung der Geste mit der Tätigkeit der Lippen und Zähne. Bevor wir evolutionsbiologisch in der Lage sind, mit der Hand zu greifen, greifen wir mit Lippen und Zähnen. Gesicht ist also erst einmal der Mund. Das Greifen muss auf die Hand übergehen und dann kann die Verknüpfung Hand-Mund ersetzt werden durch die Verknüpfung Hand-Auge. Und das Greifen mit der Hand kann vom Auge kontrolliert werden, sodass es zu einer stetigen Verfeinerung der Gesten kommt. Vor diesem Hintergrund ist es sehr interessant, sich anzuschauen, wie viele Filmemacher, die Teil dieses Projekts waren, ihre Regie auf die Trennung von Hand und Gesicht gegründet haben. Ich will mal zwei nennen, ohne dass wir die einspielen müssen. Dazu ist es einfach nicht wichtig genug. Das eine wäre zum Beispiel Nicole Tinis The Origamist, Boston 2013, wo die Kamera eine Minute lang mindestens nur auf den Händen eines Mannes ruht, der etwas tut, das jedenfalls ich nicht verstanden habe. Aber ich weiß, dass die Augen, die auch schon zu diesen Händen gehören, auf diese Hände gerichtet sind. Der Schnitt der Kameraeinstellung geht also nicht durch die Beziehung Auge-Hand, sondern verläuft zwischen der Beziehung Hand-Auge einerseits und dem Mund andererseits. Der Mund nämlich redet in diesem Beitrag esoterisches Zeugs, das nichts mit dem zu tun hat, was die Hände gerade tun. Der Mund hat die Deutungshoheit über das Tun. Er behauptet, dass das, was die Hände machen, nicht Arbeit sei, sondern Kunst. Er redet von Kreativität. Diese Einstellung zeigt uns, dass wenn erst die Geste einem automatisierten Programm folgt, der Verstand sich eben auch verwirren kann und anfällig wird für Diskurse wie dem, der seit der Renaissance Arbeit und Kunst, Craft and Art, glaubt, im Namen eines Künstlersubjekts trennen zu müssen. Ein anderes Beispiel, ganz anders und eben nicht mit einem männlichen Darsteller, sondern mit einer weiblichen Darstellerin. In Onion at a Time, Johannesburg, zeigt eine Frau, die in einer Restaurantküche Zwiebeln schält. Die Filmemacherinnen zeigen die ganze Einstellung, fast also bis zu den letzten paar Sekunden, die ganze Einstellung über nur ihre Hände, wieder mal, und lassen uns hören, was sie dabei sagt. Also genauso wie in dem vorangenannten Beispiel. Ihr Kopf, ihre Augen, die auf die Hände gerichtet sind, kommen erst ganz am Ende der Einstellung ins Bild. Wenn man Arbeit filmt, wird also immer wieder die Evolution der technischen Geste, wie sie Leroy Gourand untersucht hat, zum Thema. Nämlich wie Sprache und Denken einerseits und Auge und Hand andererseits interagieren. Agieren sie zusammen oder sind sie voneinander entkoppelt? Wie verhält sich die Kamera zu der Kopplung oder Entkopplung von Auge und Hand? Und kann sie Auge und Hand überhaupt entkoppeln? Ich habe mit Harun wenige Wochen vor seinem Tod über Robert Bressons Pickpocket gesprochen. In Pickpocket ist die gesamte filmische Materie durch Türen artikuliert, wie auch in den meisten anderen Filmen von Bresson. Die Türen sind hier Teil des Gesetzes. Sie artikulieren den gesamten städtischen Raum. Verschiedene Male stehen Gesetzeshüter an den Rändern von Bressons Bildern in Pickpocket. Sie sichern die Türen des Polizeireviers oder den Eingang zur Pferderennbahn oder sie sichern die Tore der Metro. Sie führen in das Feld des Films so etwas wie einen sichtbaren Backstage ein. Bevor die Handlung einer Einstellung einsetzt, sehen wir die Akteure als Non-Actors vor einem Absperrgitter warten, bis ein Offizieller der Metro zum Beispiel das Gitter öffnet und damit die Filmhandlung startet. An dieser Stelle würde ich ganz gerne einen zusätzlichen Film einspielen, den wir nicht gesehen haben bislang, wenn das geht. Es war abgesprochen. Das wäre der Film Waiting, Hanoi 2013 von Le Viet Ha. Ich könnte jetzt noch mindestens 20 Minuten allein über diese zwei Minuten reden. Ich finde es einen ganz großartigen Film. Ich kann mich nur auf die Aspekte konzentrieren, die jetzt für meinen Zusammenhang wichtig sind. Ich kann mich zum Beispiel jetzt nicht auf die beiden Bauarbeiter beziehen, die im Hintergrund die ganze Zeit auch arbeiten und gewollt oder ungewollt in diesen Film geraten sind. Es wäre nochmal sehr spannend, die einzubeziehen in die Interpretation dieses kleinen Films. Die junge Frau, die wir hier sehen, hat ihre Hand auf den eisernen Griff eines Absperrgitters gelegt. Später nimmt sie die Hand für einen Moment weg und daraufhin liegt ihre Hand auf der oberen Stange des nach vorn und wieder zurück schiebbaren Gitters. In derselben Hand, mit der sie den Griff des Absperrgitters hält, hält sie auch eine zusammengerollte Signalflagge. Ich frage mich, hält sie das Gitter fest oder hält das Gitter sie fest? Oder hält sie sich fest? Sie hält das Gitter nicht offen. Das Gitter bleibt von allein offen. Aber der Kontakt zwischen ihrer Hand und dem Tor zeigt an, dass sie diese kleine symbolische Maschine bedient und deswegen ein Amt hat. Ihre Hand bedeutet, dass der Zustand des Offenseins ein latenter Zustand des Geschlossenseins ist. Ihre Hand macht aus der Tür eine digitale Maschine. Es ist auf, weil es auch geschlossen sein könnte. Noch einmal gefragt, wer hält hier eigentlich wen fest? Hält sie das Gitter fest? Ihre Hand auf dem Absperrgitter zeigt, warum sie in Uniform ist. Aber die kleine symbolische Maschine, Tür, unterliegt nicht ihrer Gewalt. Sie ist ein humanoider Mechanismus, der in Gang gesetzt wird durch den Signalton der Lokomotive, mit dem diese ihr Nahen ankündigt. Das ist dann eine Automatic Sliding Door, eine Maschine, in die ein menschlicher Agent eingebaut ist. Die Hand ist Agent. Nachdem die Sirene der Bahn ertönt ist, führt ihre Hand eine Geste aus, die sowohl bedeutet als auch angedeutete Aktion ist. Zurückbleiben, will die Hand sagen. Stopp. Die Geste, die zurückbleiben oder Stopp besagt, bedeutet, indem sie eine Ersatzhandlung ausführt. Wenn die Motorräder nicht bremsen würden, könnte ihre Hand sie wohl kaum zum Stehen bringen. Wir haben es folglich mit einer Art Relais zu tun. Die Hand löst mit einer Metapher dessen, was sie nicht tun kann, aus, was bewirkt werden soll. Eine symbolische Geste, die indexikalisch mit der Arbeit verbunden ist, die aber an anderer Stelle ausgeführt wird. Ich komme zurück auf Pickpocket. Die Frage ist also, wie das Gesetz eingreift ins Leben, wie es das Soziale hervorbringt, indem es die Bewegung von Körpern steuert und wie es die Organisation von Auge und Hand gestaltet. Pickpocket ist in diesem Zusammenhang des heutigen Panels so wichtig, weil für die, die diesen Film kennen, glaube ich, völlig evident, für die, die ihn nicht kennen, es geht um die Arbeit von Taschendieben in diesem Film. Die Arbeit des Taschendiebes beruht auf einer Taktilität, die ganz vom Auge abgelöst ist. Worauf es beim Taschendiebstahl schließlich ankommt, ist, dass die Hand völlig unabhängig vom Auge agieren kann, wie ein eigenständiger Akteur. Das weist uns darauf hin, und das ist, glaube ich, auch für die Frage, wie man den Zusammenhang von Hand und Auge, Hand und Gesicht filmt, das weist uns darauf hin, dass das Auge die Hand verrät, wenn das Auge auf die Hand gerichtet ist, das Gesicht auf die Hand gerichtet ist. Ein Taschendieb also, der seine eigenen Hände beobachten würde, würde sich damit sofort der Polizei verraten. Es ist also überlebensnotwendig für den Taschendieb, die Verbindung von Auge und Hand zu zerschneiden. Also jene Verbindung, auf der so viele dramaturgische Einfälle in den Filmen dieses Projektes beruht. Die Trennung von Hand und Auge zerschneidet eine evolutionsgeschichtlich für den Homo sapiens fundierende Schaltung, nämlich die Schaltung von Gesicht und Hand. Durch den aufrechten Gang, so Leroy Gourand, rückte für den Frühmenschen seine Hand ins Gesichtsfeld. Das ist das vordere Operationsfeld, nennt er das. Dadurch wurde es ihm möglich, die Hand zu einem enormen, subtilen Werkzeug auszubilden, wodurch wiederum das Gebiss von den Aufgaben des Zerreißens oder Fassens, Greifens von Beute entlastet wurde. Das Gebiss konnte sich zurückbilden und damit die Bedingung dafür schaffen, dass der Mund, statt zu greifen und zu zerbeißen, Sprache artikuliert. Eine Ersetzung, die bis heute, glaube ich, nicht völlig erfolgreich war. Die Geschicklichkeit des Taschendiebs zerschneidet dieses anthropotechnische Band, das am Beginn der evolutionsgeschichtlichen Karriere des Homo sapiens stand. Die Unabhängigkeit von Hand und Auge macht den Taschendieb zu einem Kulturwesen, das die Grundlage seiner Natur negiert. Damit hat auch zu tun, dass die Kamera in Pickpocket, wie so oft und so typisch für Bresson, immer wieder Menschen in einem Ausschnitt zeigt, der den Hüftbereich umfasst. Also jene Grenze, an der sich die Bewegung des Ober- und des Unterkörpers spiegeln. Das Gesicht der Taschendiebe spiegelt nichts von dem wider, was sich unterhalb dieser Linie abspielt. Die Nichtaktion des Gesichts leugnet die Aktion der Hände. Wenn Bresson seine Modelle auch Non-Actors nennt, dann ist Pickpocket der Film, in dem dieses Nicht-Akteursein eine Funktion innerhalb der Diägese besitzt. Das wäre also das eine, die Veränderung des Status des Subjekts als Akteur oder Agent oder Relais in der Operationskette der Gesten, deren Programme längst exteriorisiert sind in Machtdispositive und elektronische digitale Automaten. Das andere aber wäre, wie die Gesten den Status des Objekts, des Dings bestimmen. Und hier möchte ich eine Unterscheidung aufgreifen, die mir für einen dieser Filme besonders interessant zu sein scheint, nämlich die Unterscheidung zwischen Objekt und Ding. Ich will den Film Nimble Fingers nicht nochmal einspielen lassen, weil wir ihn jetzt gerade auch nochmal gesehen haben. Und ich glaube, Sie haben ihn jetzt oft genug gesehen, um sich zu erinnern, über was ich rede. In Nimble Fingers sehen wir, wie bereits mehrfach erwähnt, höchst routinierte, schnelle Bewegungen, die fast ohne Stockung, mal mit einem Werkzeug und mal ohne es, an der Form des Materials arbeiten. Eigentlich geht es hier bei dieser Endkontrolle oder diesem letzten Arbeitsgang, eigentlich geht es hier um die Abgrenzung des Objekts. Die Hose wird gleichzeitig gefaltet und in diesem Prozess von Fusseln und überstehenden Fadenenden befreit. Die Operation des Faltens nun betrifft die Hose als ein textiles Objekt. Die tastenden und zupfenden Finger beziehen sich hingegen zugleich auf den einzelnen Faden im Gewebe und auf Fadenreste, die dem Gewebe anhaften. Man könnte etwas pointiert sagen, die Arbeiterin hier arbeitet an der Ausbalancierung des Hylomorphismus. Mit Tim Ingold gesprochen, zielt das Krempeln und Falten auf die Hose als einem Final Product. Ich zitiere Ingold: "The object stands before us as a fait accompli, presenting its congealed outer surfaces to our inspection. Die Hose, wie sie von der Schneiderin kommt, ist nämlich noch kein ganz fertiges Objekt. Um finales Objekt im Sinne einer verpackungs- und verkaufsfähigen Ware zu werden, muss die Hose aufhören, wie eine Hose auszusehen. Sie muss in die Form eines einfachen euklidischen Objekts gebracht werden, ein Rechteck bzw. ein flacher Kubus. Das Tasten und Zupfen der Finger dagegen betrifft nicht die Finalisierung der Hose als Objekt, es betrifft das, was Ingold the flux and flow of materials genannt hat. Es geht also um die Reinigung der Hose von den Spuren des Produktionsprozesses. Das Klebeband erwischt am Ende noch die Fussel, die das Auge nicht sehen kann. Das Klebeband hat eine Haptik, die ohne Auge auskommt, während die Hände die Augen brauchen, um sich abwechselnd auf den Stoff und auf den einzelnen Faden zu beziehen. Fast gleichzeitig beziehen sich die Hände also auf das Objekt in zwei verschiedenen Paradigmen. Einmal als geformter Stoff, auf denen die Operation des Faltens und Krempelns und Messens angewendet werden. Ein anderes Mal als ein mehr oder weniger instabiles Fadengewebe, dessen Grenzen unscharf sind. Durch das Entfernen von Fäden und Fusseln wird so die äußere Grenze des Stoffes geglättet und von den Spuren der Faktur gereinigt. Das Abschneiden der Fadenenden dient also dem Zweck, ein Objekt fertigzustellen. Und das Abschneiden meines Redefadens dient demselben. Das mache ich jetzt auch. Vielen Dank.